stand up and shout.
Herzlich willkommen zurück zum Crewcast. Neues Jahr, neue Free Agency und der Carsten und ich besprechen heute mit euch, beziehungsweise wir sprechen drüber, ihr hört zu, was jetzt so die letzten Tage passiert ist. Hi Carsten.
Ja, hallo Dave, grüße dich.
Ja, spannende wilde Zeit. Wurde oft gemunkelt über verschiedene Personalien und darüber wollen wir heute sprechen. Die erste, die schon seit längerem so gemunkelt worden ist, was da so passiert, beziehungsweise wenn wir uns doch einig, wenn wir uns nicht einig, unser Top-Receiver, ja, der Star-Receiver der NFL auf Deutsch, Mike Evans, hat nochmal unterschrieben für 2 Jahre, 41 Millionen und war irgendwie doch dann im Nachhinein irgendwie abzusehen, dass er da bleibt, oder?
Ja, ob es abzusehen war, weiß ich nicht, aber es lief eigentlich ja so, wie wir es erwartet hatten. Ja, verhältnismäßig entspannt. Besonderer Dank von uns und besonderer Gruß da an Ashley Adams, das ist nämlich die Frau von Mike Evans, die irgendwann die Verhandlung anscheinend so ein bisschen von hinten torpediert hat und gesagt hat, hör mal, was hältst du denn davon, wir bleiben hier. Ist nämlich schön hier in Denver. Und für die verheiratet sind, ihr wisst, in dem Moment ist sowieso jede Verhandlungsposition vorbei. ab dem Moment war klar, Mike Evans bleibt bei den Bucks und sogar mit der Aussage, dass er ein Buck for Life sein möchte. Das ist natürlich Honig in unseren Ohren, ja, also sowas Schönes. Und ich glaube, das war auch wichtig. Ich glaube, das war auch wichtig, dass man das noch vor dem offiziellen Start der Free Agency dann verkünden konnte, weil letzten Endes ja auch alle anderen Puzzleteile dann gepasst haben oder beziehungsweise die Dominosteine dann Stück für Stück gefallen sind. Ich glaube, wir freuen uns alle, weil Mike ist nun mal lebende Legende inzwischen schon und sicherlich der beste Offense-Spieler, den die Bucks hier hatten und den wollte es ja nicht loswerden.
Genau, den müssen wir eigentlich da behalten, um dementsprechend da wieder ein gutes Tandem zu bilden. Da sprechen wir später mal drüber. Ja, der Vertrag lässt sich auch gut wieder lesen. Ja, in der Summe 41 Millionen ist super glücklich, finde ich persönlich, für so einen Receiver. Da gab es schon andere Kaliber, die mehr verdient haben und weniger geleistet haben. Und dann hat wieder die Cap-Magie sozusagen zugeschlagen, dass wir dieses Jahr nur den Cap-Hit von fast 7 Mille haben. Ja, und das lässt natürlich Spielraum für die anderen Verpflichtungen, über die wir sprechen, noch werden.
Ja, es ist natürlich ein bisschen immer die Überlegung, ob man diese Mittel, die man da hat, ausnutzen möchte. Wir hatten jetzt ja nun nicht unendlich viel Cap. Es ist ja auch so tatsächlich, dass er bei uns sowieso noch 7 Millionen an Dead Cap verursacht aufgrund von vorherigen Verpflichtungen, aber ich bin da völlig bei dir. Das ist ein völlig akzeptabler Vertrag. Er hat nicht entgegen aller vorherigen Aussagen seines Agenten hier Top Free Agent Money gesucht und spielt nur um Ring und all das ist ja das übliche Blabla. Also für die, die noch nicht lange bei der NFL dabei sind, lasst euch von solchen Aussagen dann nicht verunsichern. Das ist Teil des Spiels, das muss so laufen und ganz ehrlich, das ist ein super Vertrag für uns. Ich glaube, da ist auch eine Menge Sympathie auf allen Seiten, auch zwischen dem Front Office und Mike Evans. Da kann man sowas dann auch gut verkraften. Und ich glaube, wenn man wie so ein Mike Evans schon über 100 Millionen schwer ist, da macht die ein oder andere Million dann auch nichts mehr aus. Aber muss man an der Stelle auch sagen, man hat natürlich schon gewartet, bis der neue Cap bekannt gegeben worden ist. Ja, wäre das für uns eigentlich ehrlich gesagt noch besser gewesen, wenn man sich noch früher geeinigt hätte. Aber auch da kann ich auch jeden Agenten verstehen, der sagt, na, lass mal gucken und was wir da noch rausschlagen können. Alles kein Ding. Super Vertrag, Mike Evans. Den sehen wir auch nachher noch länger. Ich glaube, der geht nie wieder irgendwo anders hin.
Gut, lass uns noch zu der Verpflichtung kommen, wo wir alle wirklich wussten, dass es so passieren wird. Anton Winfield Jr. Bleibt auf dem Franchise-Tag für erstmal ein Jahr bei Tampa, aber wir sind uns sicher, da wird jetzt demnächst dann nachverhandelt, um langfristiges Arbeitspapier zu unterschreiben.
Ja, hoffe ich, ne? Also der Franchise-Tag bietet natürlich auch Nachteile, muss man auch ganz klar sagen. Auch da für die, die nicht ganz so cap-mäßig unterwegs sind. Beim Franchise-Tag ist es tatsächlich ja so, dass es ja ein Kalkulationswert der bestbezahlten Spieler ist und daraus dann ein Mittelwert gegründet wird. Und das Problem mit dem Franchise-Tag ist halt immer das, du sicherst den Spieler zwar generell ab, aber auf der anderen Seite schlägt halt der komplette Cap-Hit in einem Jahr zu. Und wenn wir es da wirklich schaffen würden, Anton Winfield Jr., der natürlich für uns einer der Schlüsselspieler in den nächsten Jahren sein muss, jetzt schon langfristig zu halten, dann könnte man seine Cap-Nummer sicherlich noch mal ein bisschen drücken, zumindest für dieses Jahr, und hätte noch ein bisschen mehr Spielraum. Ich glaube, das Ding ist einfach nur gemacht worden, weil man da sehr ordentlich verhandeln möchte, weil man da eine gute Lösung finden möchte. Winfield wird auch kein Problem damit haben. Also auch da, das war ein No-Brainer. Also dass wir da den Notfall, den Tag ziehen, das stand in riesengroßen Lettern schon vorher fest.
Ja, und halt, wenn man jetzt so einzelne Safeties sieht, die jetzt am ersten Tag verpflichtet worden sind, die waren jetzt auch nicht günstig. Und ich finde, Winfield ist da auf jeden Fall eine obere Klasse drüber, also ein Tier drüber mindestens. Und ja, also dafür den Tag, klar, für die Summe nehmen wir erstmal.
Ja, wir werden um den unsere Defense, also die Defense-Storyline bilden, da gibt es natürlich noch ganz andere. Ja. Aber Winfield hat sich in den letzten Jahren so unfassbar sogar noch gesteigert. Er kam schon von sehr starken Leistungen, schon in seiner ersten Saison, mit natürlich dem legendären Deuces und dem Victory-Zeichen gegen Tyreek Hill im Super Bowl. Und der wird ja immer besser. Der wird ja immer besser. Ich glaube, Liga. Da haben wir wirklich einen der Top-Safeties der ganzen Liga, wenn wir ihn nicht letztes Jahr schon hatten. Kann da noch über Jesse Bates reden. Aber ein Top-Safety, und den gibst du nicht weg. Das ist einfach, da musst du die ganze Defense drum bauen oder die ganze Tampa-Storyline. Ja, also AWJ, super Typ, ebenfalls No-Brainer.
Gut, dann lass uns über eine Pesaro sprechen, die jetzt die letzten Wochen ein bisschen heißer gekocht worden ist. Aber trotzdem hat er sich für uns entschieden. Ja, unser neuer Franchise-Quarterback für die nächsten Jahre zumindest erstmal. Baker Mayfield bleibt für 3 Jahre in Tampa offiziell mit 100 Millionen. Ne, Vertrag, aufgrund des Cap-Anstiegs konnten wir uns dementsprechend da auch das ihn leisten, oder Carsten?
Ja, da ist auch eine Menge Psychologie dabei bei der ganzen Geschichte. Was man da nicht machen darf oder den Fehler, den man nicht begehen sollte, ist jetzt sagen, der 3-Jahr-Vertrag, der im Vertrag steht irgendwas von 100 Millionen drin, also teile ich jetzt mal 100 Millionen durch 3 und Baker Mayfield kostet mich in der Saison 33 Millionen. Das ist völliger Quatsch. Ja, also ich glaube, er kostet uns 10,25 Millionen, zumindest gegen den Cap diese Saison. Das sind halt Rechenbeispiele. Ja, da wird also hochskaliert, da werden verschiedene Wichtungen, da werden Incentives mit reingezogen, da werden Beschleuniger mit reingezogen und Ähnliches. Also das ist alles doch deutlich komplexer. Und der Deal, den wir mit ihm haben, der ist gut. Der ist gut für Tampa, der ist auch irgendwie fair gegenüber dem Team, aber auch fair gegenüber Baker Mayfield, denn es ist tatsächlich so, dass der Deal auch nach 2 Jahren ohne große Bauchschmerzen letzten Endes terminiert werden könnte, wenn man den merken würde, es funktioniert nicht. Ja, man könnte ihn sogar nach einem Jahr könnte man ihn terminieren, ohne dass man jetzt sich selber komplett lahmlegt. Und das finde ich ehrlich gesagt auch basierend auf dem, was wir letzte Saison mit ihm erlebt haben, auch absolut gerechtfertigt und gut. Und ich finde es auch gut, dass Baker das mitgemacht hat, denn letzten Endes, er hatte eine Saison, die war richtig gut, das war richtig gut für uns. Ich glaube, über die menschliche Komponente Baker Mayfield brauchen wir gar nicht reden. Die ist einfach nur großartig und das passt gerade mit Jason Light. Ja, lass mich mal so ausdrücken wie Arsch auf Eimer. Ja. Und dann aber auch zu sagen, hör mal, ich schmeiß dich jetzt nicht mit Kohle zu und begebe mich hier in unendliches Risiko, sondern dass man einen realistischen Blick auf die Dinge hat und sagen, lass uns hier was aufbauen, lass uns hier gemeinsam was machen. Wir möchten dich gerne gut bezahlen. Das hat er sich absolut verdient mit der Saison. Aber lass uns noch so eine gewisse Sicherheit über und in 2 Jahren oder in 3 Jahren gucken wir nochmal. Wenn das läuft mit Baker Mayfield, dann werden wir uns in 2 Jahren hinsetzen, dann wird er nochmal deutlich mehr Geld verdienen. Dann ist aber auch nochmal deutlich mehr Geld im Cap drin. Und insofern, ich freue mich, dass das geklappt hat. War ja auch auf den letzten Drücker. Deswegen sage ich, die Psychologie, ja, da muss eine 100 Millionen stehen, dann sieht das schon mal wichtiger aus. Ne? Dann passiert es natürlich am letzten Tag, bevor die offizielle Free Agency startet. Dann hast du dann also auch noch, ich sag mal, den nötigen medialen Fokus auf der ganzen Sache. Persönlich glaube ich, die sind sich schon lange einig gewesen. Die sind sich lange einig gewesen, auch da, was da aufgebauscht worden ist oder erzählt worden ist. Klappern gehört zum Handwerk. Und ich freue mich, Baker Mayfield einfach als Typ super. Es gab gestern, glaube ich, oder heute eine Pressekonferenz von Jason Light und der hat ihn wirklich öffentlich gesagt, also er ist Prick Level 10, ja, was man im Deutschen ungefähr so übersetzen kann wie Drecksack Level 10, ja, und er meinte das genauso, wie wir das alle verstehen. Und Baker Mayfield saß daneben und hat gesagt, also diese Bewertung nimmt er lieben gerne an. Ja, da ist einfach eine unglaublich gute Stimmung rund um den One Buck Place, zwischen dem Management, zwischen den Spielern. Und ich glaube persönlich, Baker Mayfield ist momentan das Beste, was uns passieren kann auf der Position. Nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich scheint da momentan in Tampa fast alles zu stimmen.
Menschlich auf jeden Fall wird, der war ja eigentlich der Leader, obwohl da dementsprechend als wir schauen mal, was das wird, Vertrag kam, aber der ist halt einfach eine Kämpfernatur. Lass uns mal kurz auf den Vertrag kurz gehen, wird schön backloaded wieder, ja. Nächstes Jahr sind es dann 39 Cap-Hit, danach sind es 49 und wir wissen ja alle, die NFL wird immer mehr Geld verdienen, es wird immer mehr Gewinne ausgeschüttet, beziehungsweise der Cap-Hit wird die nächsten Jahre noch weiter ansteigen und somit sind wir da in einer ganz komfortablen Position und man muss sagen, Baker ist halt erst 29. Ja. Wenn der jetzt mit dem Vertrag bei uns rausgeht, das zu Ende spielt, ist der immer noch dann 31 Ende. Ja. Kein Alter für Quarterback eigentlich.
Nein, das wissen wir ja. Und der letzte Quarterback, der vor Baker da war, da haben wir ja noch 15 Jahre Baker Mayfield danach. Ja. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ne?
Da sagst du was, ja. Vielleicht ist es sogar schon ein Hot Take. Dann gab es zahlreiche weitere Verpflichtungen. Lasst uns erstmal jetzt mehr mit die gehen, die jetzt noch erstmal wichtiger sind. Lasst uns feiern, dass Levante David nochmal ein Jahr da bleibt.
Woo. Ja, ich habe mega gefeiert. Ja. Ihr habt es ja mitgekriegt, für die, die unseren Twitter-Account folgen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin fest davon ausgegangen, dass Levante David retired. Also nach dem, was er nach der Saison geschrieben hat, was er da gezeigt hat, das ist ein junger Vater, der viel Geld verdient hat, der seinen Körper seit 12 Jahren in der Liga hier aufgerieben hat und der dann irgendwie gesagt hat, das Leben geht auch weiter, was völlig verständlich wäre. Also ich glaube, niemand wäre Levante David böse, wenn er aufgehört hätte. Dann sich aber dann hinzustellen und zu sagen, also das hat er ja noch vorher gesagt, das war ja noch komfortabler für uns. Er hat gesagt, also entweder ich verlängere in Tampa oder ich retire. Ja, also schon dieses Statement, das ist ja schon großartig. Ja. Und dass man es dann noch geschafft hat, und das ist auch etwas, was ich hoch Jason Light anrechne, aber ich glaube auch Todd Bowles hoch anrechne, ihm zu sagen, wir zählen immer noch auf dich, du hast immer noch die Leistung in der NFL, nicht nur mitzuhalten, sondern auch wirklich im ganz oberen Tier der Linebacker dich da zu bewegen und sich dann nochmal zu motivieren und zu sagen, ich ziehe das jetzt nochmal durch und ich lege hier nochmal mindestens ein Jährchen hin für 10 Millionen. Hut ab, ich glaube, auch als Franchise-Person so dermaßen anerkannt oder beziehungsweise jetzt schon als Teamlegende gesehen, also wo eigentlich man das Ganze schon in einem Abendzug mit einem Derrick Brooks nennen muss. Ja. Ich finde es großartig, weil ich gehe davon aus, wir werden Devin White nicht mehr wiedersehen. Der scheint jetzt irgendwie auf Besuchstour gerade in Seattle oder irgendwo zu sein. Den werden wir nicht wiedersehen. Das heißt, wir hätten da sonst auch unnötig ein doppeltes Loch gehabt auf Linebacker. Und ja, wenn man Levante David hat, dann kann das immer nur was Gutes sein.
Ja, wir müssen halt in die Zukunft schauen, beziehungsweise das Jahr ist halt dementsprechend noch für Levante. Vielleicht kann man da ein bisschen noch anlernen, den Neuen. Ja, wir hatten ja mit Britt McCager, einer, der sozusagen gut die Rolle des Devin Whites ausgespielt hat. Vielleicht kann man da noch das Jahr noch lernen bzw. Zuwachs kriegen und dann gucken wir im Draft bzw. in einer weiteren Free Agency, was da noch so hinterher aufgebaut wird. Aber die ganzen Spieler können halt nur lernen von der Erfahrung.
Ja, vergiss nicht, wir haben ja auch noch Silvico, hier Dennis, unseren Linebacker aus letztem Jahr, ne? Der ja auch sicherlich auch noch eine ausbaufähige Rookie-Saison hatte. Ja? Aber du hast völlig recht. Solange Levante David da ist, nutze ich natürlich jede Chance, auch sein Mentoring da irgendwie immer weiter fortzuführen, als Coach auf dem Spielfeld, damit wir da letzten Endes auch, wenn er dann irgendwann wirklich mal retired, auch immer noch gut dastehen und uns dann kein so großes Loch erwartet, dass wir sagen müssen, da müssen wir jetzt aber ganz schnell reagieren.
Und man muss immer dann denken, ja, der Middle Linebacker ist der Quarterback der Defense. Ja? Also das ist natürlich auch eine so eine Sache, dass da dementsprechend, ich sag mal, die Führungsrolle auf dem Feld direkt ausgefüllt wird. Lass uns zu unseren beiden Chase kommen. Ne?
Ja.
Ja. Das ist gleich ein Doppelpack. Der eine Chase hat für 3 Jahre unterschrieben, der andere für 1 Jahr. Lass uns zu unserem Kicker kommen. Chase McLaughlin, 3 Jahre, 12,3 Millionen. finde ich gerechtfertigt für einen Kicker in Tampa, der auch sehr treffsicher war. Das sind wir so nicht gewohnt.
Das war eine der besten Kicker-Saisons, die wir je hatten in Tampa, bitte. Ja, also ich bin an der Stelle, muss ich ja sagen, bin ein alter Sack. Ich bin ja groß geworden mit Martin Grammatica. Der hatte mal den Spitznamen Automatica. Aber was Chase McLaughlin da gemacht hat, der, glaube ich, eine Field-Goal-Quote hatte von 93% in der letzten Saison. Und davon waren noch 2 geblockte Field Goals, also für die er jetzt eher weniger konnte. Und vor allen Dingen, mit welcher Sicherheit der auch die 50 Yarder und 50 Yard plus Field Goals da durch die Mitte durchgewämst hat, das war ja unglaublich. Und ja, der hat sich natürlich seinen Payraise absolut verdient. Und das war auch meiner Meinung nach ebenfalls mal wieder ein absoluter No-Brainer zu sagen, den lasse ich da für, und das muss ich an der Stelle jetzt auch mal sagen, einen verhältnismäßig akzeptablen Preis auch wieder. Also er hat ungefähr den gleichen Deal gemacht wie Greg Zuerlein von den New York Jets. Der hat irgendwie 5 Minuten vorher unterschrieben. Fast identische Zahlen. Also damit ungefähr 4 Millionen pro Saison. Aber gestern gab es dann noch eine Verlängerung. Schlag mich tot, Namen weiß ich nicht. Der Kicker der Eagles, der ähnlich treffsicher gewesen ist wie Chase McLaughlin, der hat aber für 6 Millionen unterschrieben. Ja, also auch da haben wir, ich sag mal, sicherlich einen Schnapper gemacht. Und insofern, ja, schön, dass er da bleibt. Ich meine, der Fluch, der war ja schon mit Zuckerkopf vorbei, den wir fast ein Jahrzehnt lang ertragen mussten. Und wenn wir jetzt mit Chase McLaughlin die Langzeitlösung haben, der auch die langen Field Goals reinmachen kann, ja, alles richtig gemacht.
Genau, also es gibt teurere Kicker, Butker, Tucker, aber das sind natürlich
nicht. Tucker, Moment, ja,
High-End-Level, ja.
Tucker hat es verdient.
Aber ja, Elliott bei den Eagles, also den Deal, naja, wenn man zu viel Geld hat. Auf jeden Fall, wir haben Schnäppchen gemacht.
Ich glaube, der hätte so oder so, aus welchen Gründen auch immer, 6 Millionen gekriegt dieses Jahr, und da kam sie wahrscheinlich von der Nummer nicht mehr runter. Also Okay. Letzten Endes, ich glaube, wir haben einen völlig fairen Deal gemacht.
Mega.
Ich persönlich müsste auch sagen, ich wünschte mir, ich würde das auch können, gerne so schön kicken in der NFL und dann 4 Millionen dafür im Jahr kriegen. Ja. Aber ja, wir haben einen guten Kicker und wir wissen auch, wie schnell das gehen kann mit den Kickern. Ja, also wie schnell das also am Ende da auch gerne mal gewechselt wird. Und ich glaube, wenn man mal einen hat, auf den man sich wirklich verlassen kann, den lässt du dann am besten auch nicht mehr gehen.
Nee, das hältst du so lange das Brot, bis es nicht mehr zu halten ist. Lass uns zu Chase Edmonds kommen, unseren, ich sag jetzt mal schon mal voraus, wahrscheinlich Running Back Nummer 3. Eventuell 2, aber da ist schon viel Fantasie dahinter. Ja, vor einem Jahr noch unterschrieben. Ne? Bleibt jetzt hier dementsprechend erstmal sicher da. Ist in Ordnung, oder?
Das ist in Ordnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist eins der Signings, das mich gewundert, ist falsch. Ich glaube, der wird jetzt nicht besonders viele Interessenten gehabt haben. Aber ganz ehrlich, das sind so Signings, das weiß das Front Office oder das Trainerteam einfach besser, wen man da gerne halten möchte oder nicht. Ich denke, die Qualität von Edmonds, die würde man vielleicht auch anders irgendwie abgreifen können. Aber wenn er da ein gutes Standing hatte, er hat auch gute Spiele gehabt teilweise, ja, er hatte nun auch gute Drives teilweise gehabt, war jetzt dummerweise öfter mal ein bisschen verletzt. Also ganz ehrlich, das kann auch sein, dass sie den dann nachher noch cutten. Sollen sie mit durchnehmen oder beziehungsweise erstmal wieder ins Camp nehmen und dann gucken wir mal weiter. Ist für mich jetzt kein essentielles Signing. Das machst du wahrscheinlich mal so nebenbei mit.
Ja, hat sich anscheinend wohlgefühlt, dass er sagt, ja, hier bleibe ich nochmal für vielleicht das Wettminimum. Mal gucken, was rauskommt jetzt, weil offizielle Zahlen haben wir noch nicht. Genauso
bei Lorente. Das wird billig sein. Ja. Das wird ein paar Euro sein, also oder Dollar, also das wird ein billiges Signing sein. Der Running Back Markt war erstaunlicherweise ja in dieser Free Agency relativ stark, sind auch wieder mal besser bezahlt worden, als es jetzt in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Jetzt muss man an der Stelle aber auch sagen, dass natürlich sehr, sehr viele Hochkaräter auf dem Markt gewesen sind. Also da haben ja diverse Monsterverpflichtungen da stattgefunden. Ich möchte gerade ehrlich gesagt nicht in der AFC sein und gegen Baltimore spielen, wenn Henry jetzt auch noch da ist. Also das ist schon übelst. Ja, und ja, aber auch mit Saquon Barkley bei den Eagles. Da sind schon einige Hochkaräte über die Bühne gegangen. Aber wir hatten das ja schon mehrfach gesagt, die Running Back Position ist halt nicht mehr das, was sie noch in den Anfang der 2000er mal irgendwie gewesen ist. Da findet man Ersatz. Du hast es schon gesagt. Ich denke auch, er wird Nummer 3 werden. Wir haben ja noch, wie heißt der, Tucker? Den wir letztes Jahr geholt haben.
Ja.
Tucker, ne, den haben wir ja auch noch, genau. Haben wir ja auch noch auf dem Roster. Vielleicht legt man da sogar noch in der Draft noch nach und holt sich da vielleicht noch so ein bisschen mehr so einen Bruiser-Typen irgendwie rein und mit ein bisschen mehr Masse. Aber ganz ernsthaft, wir haben einfach einen nominellen Nummer 1 Running Back mit Rashad White. Mhm. Der muss ja nicht schlechter werden. Ne? Und dann legen wir halt hinten noch ein bisschen drauf und dann ist gut.
Gut, bevor wir noch zur Hammer-Verpflichtung kommen, die gestern reingerutscht ist, lass uns noch mal kurz über Greg Gaines sprechen. Der hat auch noch mal verlängert für ein Jahr und füllt sozusagen zusätzlich die Interior O-Line auf. Defense Line, sorry.
Die Line. Ja, ist für mich auch ein Volumen, eine Volumenverpflichtung in dem Sinne. Vielleicht auch, der hat nicht schlecht gespielt. Ja, also auch da ist ja sicherlich auch jemand, der da, ich sag mal, in der Rotation da eine Rolle spielen wird, da auch mit Hall oder beziehungsweise dann, ja, man wird sehen. Ich befürchte, die Verpflichtung wird, das wird das Ende von Will Golston wahrscheinlich bedeuten. Ja, ich denke, dass Will Golston dann jetzt leider keinen neuen Vertrag mehr bekommen wird. Wahrscheinlich ist jetzt Zenit da irgendwie auch überschritten. Bisschen schade, weil das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so eine, ja, Legende ist das falsche Wort, aber einfach so ein Typ, der einfach immer da war in den letzten Jahren. Mhm. Und insofern denke ich, da sind wir mit Gaines da gut aufgestellt. Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, das können die Coaches viel besser beurteilen, wer da hilft, was für einen Spielertypus sie da brauchen. Das wird auch eine günstige Verpflichtung gewesen sein. Und wenn sie sagen, der passt hier ins Gefüge oder das ist ein guter Typ, ja, dann gib ihm doch einen neuen Vertrag, warum denn nicht?
Ja, wer zum Volume auf der Position, wir haben auch gemerkt, wenn er wieder wäre, mal ein bisschen angeschlagen ist, kann er dementsprechend davon hinten auffüllen. Aber ich wünsche mir trotzdem noch da auf jeden Fall noch mal ein bisschen Nachschlag, vielleicht sogar in der Draft. Gut, wir haben ja so intern schon ein bisschen drüber geredet, da fehlt noch ein bisschen was auf Safety und dies und jenes. Und da meinte White, unser Running Back, da muss doch noch was gehen. Ja? Und dann hat er da auf X so ein bisschen rumgestachelt und kaum hat er rumgestachelt, er ist zurück. Jordan Whitehead, unser Strong Safety, mit dem wir eigentlich gute Zeiten erlebt haben, ja, unterschreibt, muss ich sagen, für günstige 2 Jahre für 9 Mille. Also ist ja fast schon geschenkt, oder?
Ja, es fängt ja noch anders an. Die Story ist ja noch viel verrückter. Es fängt ja gar nicht mit Rashad White an. Es fängt ja tatsächlich mit Jordan Whitehead selber an, weil Jordan Whitehead vor ein paar Tagen angefangen hat, irgendwie nur noch lauter Highlight-Videos von sich selber zu posten, aber nicht im Trikot der New York Jets, sondern lauter Tampa Bay-Videos quasi veröffentlicht hat bei Twitter. So hier, so Schrei nach Liebe, ja, so in etwa, ja. Also sich quasi selber bei den Buccaneers angeboten hat, gesagt hat, hey, hier, ich bin auch da, ich wäre verfügbar. Und danach ist es so gewesen, dass immer mehr Leute und gerade auch die anderen Spieler der Buccaneers immer weiter auf diesen Zug mit aufgesprungen sind und gesagt haben, ey, holt den zurück, der hier, der ist unser Junge, ne, der ist super. Und als dann Rashad White das Ganze noch gemacht hat, wurde es dann noch obskurer aus dem einfachen Grund, Rashad White kennt Whitehead gar nicht. Der ist nämlich in dem Jahr gekommen, als Whitehead weggegangen ist. Und hat das dann auch noch, hat sich dann nachher tierisch darüber selber gefeiert, als man ihn unterzeichnet hat. Und Rashad White hatte bei Twitter dann gefragt, so, wen soll ich denn als nächstes holen? Ja. Und das ist also auch so ein bisschen, man hat so ein Gefühl, so eine Liebesheirat. Und jetzt kommen so langsam die Details auch raus. Es scheint wohl so gewesen zu sein, dass man sich eigentlich gar nicht von Whitehead trennen wollte, aber einfach kein Geld mehr hatte. Und der hat jetzt ja nun 2 gute Saisons gespielt, tatsächlich bei den Jets. Sicherlich mit dem beeindruckendsten Spiel. Erster Spieltag letzte Saison, da hat er mal sofort 3 Interceptions gefangen. Der bringt eine Komponente dann nochmal in die Defense rein, die, ich sag's mal, tatsächlich gerade komplementär zu Antoine Winfield unglaublich interessant sein kann für uns, weil das ist ein Ballhawk. Ja, das ist also wirklich einer, der wartet auf Interceptions und der kann auch ein echtes Brett hinlegen. Also für mich ist ein absolutes Liebes-Signing. Ich finde das großartig. Ich habe das so abgefeiert, dass sie den zurückgeholt haben. Ich würde sogar so weit gehen und würde Mike Edwards auch noch holen von den Chiefs. Dann haben wir, ich sag mal, unsere alte Gravedigger-Defense da hinten schon fast wieder zusammen. Natürlich absolutes Upgrade gegenüber Neal in der letzten Saison. Und top, top, top Verpflichtungen, wie du schon gesagt hast, auch noch extremst günstig mit 9 Millionen für 2 Jahre. Habe ich mich super darüber gefreut, dass Whitehead wieder zurück ist. Und ich glaube, der wird da einiges an Krawall verursachen.
Also ich freue mich auch mega, dass er da ist, weil der war saustark, den braucht man einfach. Ja? wie du schon sagst, jetzt noch Mike Edwards zurück und dann haben wir da hinten eine Dreier-Kombi, da können wir auch mal Cover-Free spielen. Eine gute. Nee, aber mega geil. Also kann ich nur feiern, auch wie es abgelaufen ist. Du hast jetzt noch ein bisschen den Rest ausgeschmückt. Mega. Also sowas in der NFL.
Ja, aber du merkst das gerade irgendwie. Ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, auch, ich glaube, irgendein Beatwriter, der sagte einfach, früher war Tampa Bay eine Stadt oder eine Mannschaft, da bist du hingegangen und da bist du wieder weggegangen. Ja, ich meine, wir haben nun mal einfach so ein Volumen an diversen Free Agents gehabt. Für die war Tampa entweder die finale Station oder eine Durchgangsstation oder was auch immer. Aber du hast so keine Langlebigkeit gehabt. Und du hast jetzt so dieses Gefühl, dass die Spieler nach Tampa wollen. Einerseits natürlich ganz ernsthaft, also ich meine, wer schon mal da war, da kann man ganz nett leben. Das ist schon sehr schön da. Ne? Über das Thema Einkommenssteuer hatten wir auch schon mal geredet, die es in Florida halt nicht gibt. Das heißt, da bleibt auch noch ein bisschen mehr vom Dollar über. Aber du liest es also auch so. Und gerade, also ich kann es jedem nur empfehlen, wer es noch nicht tut, folgt bitte unbedingt Jason Light bei Twitter oder wo auch immer, oder X, wie es jetzt heißt. Weil Jason Light ist eine absolute General Manager-Ikone, muss man ganz ehrlich sagen. Der feiert das so ab. Der geht so in die Interaktion mit den Fans. Der feiert jeden Spieler, den er da verpflichtet hat, ab. Und die Spieler reagieren da unglaublich drauf. Also du merkst richtig, rund um Tampa, rund um das Team, ist gerade eine mega Stimmung. Da sind alle gut drauf. Das scheint ein richtig guter Teamverbund zu sein. Also auch solche Connections wie Baker Mayfield und Tristan Wirfs, die scheinen jetzt ganz dicke miteinander zu sein. Da sind beide Frauen gerade hochschwanger. Dann waren die Jungs zusammen auf den Bahamas. Und das ist ein unglaubliches Bonding, was da stattfindet. Was meiner Meinung nach auch ein Grund ist, warum man Baker Mayfield unbedingt halten wollte. Was aber letztendlich für auch eine erfolgreiche Saison einfach ein absolutes Erfolgsgeheimnis ist. Und also die Spieler sind gern in Tampa, die möchten gern in Tampa bleiben. Wir haben quasi nichts verloren. Ja, wir müssen gleich nochmal über Carlton Davis reden, sicherlich. Ne? Mhm. Wir mussten Shaq Barrett entlassen, reden wir gleich auch noch drüber. Vom Teamgedanken her und was die Spieler und was das Front Office über das sagt, was da in Tampa abgeht, das ist etwas, was selten ist, glaube ich, gerade in diesem hochprofessionellen Umfeld. Und wenn wir diese Stimmung beibehalten können, langfristig, und Tampa hier the place to be ist, wo die Spieler gerne hinkommen, ja, das ist natürlich schon, das ist ein Pfund, mit dem man dann also auch am Ende in so einer Free Agency dann halt immer wuchern kann, wo man sich dann vielleicht von weniger attraktiven Städten dann vielleicht auch mal absetzen kann oder aber vielleicht auch mal ein paar Dollar weniger bezahlen muss, als wenn du sagst, naja, du kannst jetzt hier in St. Petersburg am Strand abhängen oder halt in Cleveland.
Cleveland.
Nichts in Cleveland, ich liebe Cleveland. Ja. Also, aber das war jetzt nicht so eine Stadt, wo ich sagen würde, da ist Sommer, Sonne, Sonnenschein.
Ja, wahrscheinlich genauso wie Detroit. Industriestadt eher, oder?
Absolut.
Lass uns gleich zu Detroit kommen, das war ungewollt.
Ja, sehr schöne Überleitung, sehr gut, ja. als hätten wir es aufgeschrieben.
Als hätten wir es geplant. Carlton Davis wird getradet nach Detroit. Für ein Drittrundpick und wir müssen noch dazu abgeben, 2 6-Rund-Pick aus diesem Jahr und aus dem nächsten Jahr.
Nee, ich glaube, dieses Jahr ein und nächstes Jahr ein, wenn ich richtig
informiert bin. Ja, genau, dieses Jahr ein
6-Rund. Achso, zwei, ja, oder so. Ja, sorry, ich hatte gedacht, 2 und noch ein. Nee, also nee. Insgesamt 2, dieses insgesamt Jahr ein, nächstes Jahr.
Genau. und dafür kriegen wir einen Drittrundpick. War, glaube ich, abzusehen, oder? Dass der gehen muss, auf irgendeine Art und Weise. Und dass wir da noch Profit draus schlagen, in Klammern, spielt uns ein bisschen in die Karten.
Ja, es war abzusehen, dass einer von beiden geht, also entweder er oder Dean, die beide doch relativ satte Verträge hatten. Man willens gewesen ist, sich von einem der beiden zu trennen. Ja, was willst du machen? Das ist halt das Business, ne? Also alles können wir uns auch nicht leisten in dem Sinne. Und ich glaube, auch da gibt es keine Ressentiments, da gibt es keine bösen Worte, da gab es auch überhaupt gar keinen Grund für, da irgendwie böse zu sein. Ich glaube, da haben sich auch alle Seiten hochprofessionell verhalten. Es gab auch eine sehr, ich sag mal, dankumwundene Verabschiedung in dem Sinne, also auch bei den ganzen Social-Media-Kanälen, wo ihm also nochmal für seine Leistung und für seinen Einsatz für Tampa gedankt wurde. Ich glaube, da geht keiner mit schlechten Gefühlen. Und dass wir natürlich sogar noch einen Third-Round-Pick da rausgeholt haben, ist natürlich für uns noch schöner, also neben der Cap-Ersparnis, die wir haben dadurch. Ne? Das spielerische Potenzial von Carlton Davis brauchen wir auch nicht drüber reden. Da wird uns schon was verloren gehen. Ja, also jetzt kommt das große Wenn. Wenn er gesund war, dann war der durchaus sicherlich in dem oberen Prozentsatz der Cornerbacks der Liga, selbst als One-to-One-Corner, einzustufen. Aber das ist halt das Wenn. Er war halt leider nicht immer gesund. Ja, und ich glaube, da hoffen die Detroit Lions jetzt darauf, dass er länger mal gesund bleibt, als das bei uns der Fall gewesen ist. Und dann könnte das ja vielleicht wirklich so ein Win-Win-Trade für alle Beteiligten sein, also auch für die Lions. Und wir nehmen halt den Pick gerne mit. Diese Draftklasse ist sehr tief. Da kann so ein zusätzlicher Drittrunden-Pick absolut Wunder wirken. Ja, also entweder als eigenständiger Pick oder man bündelt vielleicht mal zwei Third-Round-Picks und macht daraus einen neuen Second-Round-Pick. Also für uns auf jeden Fall ein Gewinn, absolut. Aber wie gesagt, auch die Lions könnten davon profitieren. Also insofern, ich glaube, da können alle mit zufrieden sein.
Ja, Carlton Davis hat sich dementsprechend jetzt im letzten Jahr nicht so empfohlen, weil halt die Inkonsistenz da war, dass er da nicht dauerhaft geliefert hat. Wir hatten ja schon in der Season gesprochen, das Thema feiern, obwohl nichts Großes passiert ist und so, dies und jenes, das war eher so meins, wo ich sage, ja, spiel du erstmal vernünftigen Schuh runter und dann kannst du dich auch feiern. Aber ja, also war irgendwie abzusehen, dass wir einen von beiden verlieren werden und da Carlton Davis, vom Cap-Hit vertragbarer war, beziehungsweise vertretbarer, war es klar, dass er es wird.
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so. Ich glaube, da ging es eher darum, wer von beiden angefragt wird. Ne? Also ich glaube, zumindest las es sich so, dass man da, ich nenne es mal, ergebnisoffen gewesen ist. Je nachdem, wo die Anfrage gekommen wäre, da hätte man mal zugehört oder geguckt, wo der Preis besser ist. Und dass es jetzt Davis erwischt hat und nicht Dean, ist halt so. Ne? Also hätte vielleicht auch genau andersrum sein können. Ne? Also ich habe bei beiden, ehrlich gesagt, keine wirkliche Präferenz, als ich gesagt hätte, hätte man den anderen mal behalten. Ne? Die tun sich beide nicht so viel. Ne? Und jetzt haben wir halt die behalten und jetzt muss natürlich an der Stelle entweder sein McCollum jetzt mal den nächsten Schritt machen. Das wird ein großer Schritt für ihn, muss man an der Stelle auch sagen. Oder aber, das glauben wir ja auch so ein bisschen, es kann auch sein, dass wir Cornerback relativ früh in der Draft bedienen, damit wir dann hinten noch ein bisschen stabiler werden.
Ja, du hast ja auf jeden Fall einen Favoriten in der Draft vom Corner, oder? Soweit ich weiß.
Ich habe einen absoluten Favoriten. Nein, ich rede nicht von Kool-Aid McKinney, der natürlich den völlig bescheuertsten Vornamen hat, aber der sehr gut ist. Nein, aber es gibt tatsächlich in der Draft, habt ihr vielleicht gesehen, gibt es einen Cornerback, der trägt lässigerweise den Nachnamen, ich weiß nicht, den Vornamen weiß ich nicht, aber der Nachname ist cool. Der heißt mit Nachnamen Tampa. Den muss man eigentlich schon allein deswegen holen, weil der alleine wahrscheinlich 100.000 Trikots verkaufen würde, weil alle hinten einfach mit dem Trikot rumrennen würden, wo Tampa hinten draufsteht. Und der kommt auch noch aus St. Petersburg. Ja, also wenn es irgendeine Storyline gäbe, dann würde man den holen. Ich bin ja kein College-Experte, ich habe gehört, der wäre jetzt nicht so geeignet für unser System. Aber vom Storytelling her, wenn ich die Marketingabteilung wäre, ich würde sofort sagen, hier wie bei Draft Day hier mit Kevin Costner, CJ Tampa, no matter what. Ja, also,
vielleicht steht es schon auf dem Zettel bei Licht.
Ja. Uptrade.
und dann haben wir natürlich die Entlassung, die Post-June-Entlassung von Jack Barrett, der auch schon neue Franchise gefunden hat in Miami. War auch abzusehen, dass aufgrund der alternden bzw. vorangehenden nicht schwachen Leistung, aber doch nach und nach weniger für das Gehalt, was er bekommt, dass er da dementsprechend gehen müsste.
Ja, es kam ja dadurch auch noch ein Cap-Saving zustande. Ja, also es ist ja nicht nur so, dass er gegangen ist und die Leistung vielleicht nicht mehr mit dem Gehalt übereinstimmte, sondern auch, dass wir das Gehalt jetzt einsparen können. Da kommt natürlich wieder Dead Money drauf. Aber insgesamt gehen wir, glaube ich, mit roundabout 6 Millionen plus, also nominell plus aus der Geschichte raus mit ihm. Und auch da gab es einen sehr, sehr emotionalen Abschied. Ich meine, da wird natürlich auch viel rumgesponnen bei solchen Geschichten, aber es scheint tatsächlich so gewesen zu sein, dass Jason Light diesen bösen Anruf tätigen musste und ihm wohl Barrett gesagt hat, also so ungefähr, ich habe da schon mit gerechnet und du musst kein schlechtes Gewissen haben, das ist das Business, ja. Der ist da wirklich als Single-Season-Sack-Leader verabschiedet worden. Shaq Barrett war vielleicht einer der besten Pickups auch, die Jason Light selber in seiner Zeit bei uns gemacht hat. Absolut verdienter Spieler. Ich meine, wer sich an diese 19,5-Sack-Saison erinnern kann, der war unstoppbar teilweise. Ja, und ich meine, wir haben den wirklich als Backup aus Denver geholt damals. Ja, das war überhaupt nicht zu erwarten, dass der so dermaßen abgeht. Natürlich auch ein absoluter Schlüsselspieler beim Super Bowl-Sieg und hochverdient. Ich freue mich vor allen Dingen, dass er jetzt dann auch noch eine Chance bekommt. Ich denke so als Situational Pass Rusher in Miami. Da kann der sicherlich an der einen oder anderen Ecke oder in einzelnen Situationen nochmal glänzen. Und ja, ansonsten, ihr habt ja von seinem persönlichen Schicksal mitgekriegt mit seiner verstorbenen Tochter letztes Jahr. Jetzt haben sie ein neues Baby gekriegt. Das kann es natürlich nie ersetzen, aber für ihn als Mensch, der also wirklich auch ganz großartig gewesen sein muss, freue ich mich sehr. Auch, dass er in die AFC geht, das finde ich immer super, wenn unsere Ex-Spieler in die AFC gehen. Da können sie machen, was sie wollen. Ich wünsche ihm da auch nur das Allerbeste und bin da sehr, sehr dankbar, dass er für uns gespielt hat. Und ja, wir nehmen jetzt den Benefit mit, dass wir uns ein bisschen Geld sparen können.
Ja, nie böses Blut oder Jack Barrett wäre als nächstes gekommen auf Deutsch. Ja, und dann so geliefert, das war, wie du schon sagst, der beste Pickup, den man je machen konnte. Weil man gar nicht damit rechnen konnte, dass er einschlägt wie eine Bombe. Und in Miami, muss man sagen, hat man jetzt vielleicht die Chance, dass er sogar noch wieder als Starter wird, weil Phillips Achillessehnenriss, Chubb, glaube ich, Kreuzband erst im Ende November oder Dezember irgendwie. Und sind wir mal realistisch, sind Verletzungen, gerade bei Achillessehne, da würde ich jetzt nicht drauf tippen, dass die so schnell zurückkommen. Und Barrett kann trotzdem mit seiner Erfahrung glänzen.
Ja, die Frage ist, will er das überhaupt oder beziehungsweise will man ihn überhaupt als Starter haben? Ich meine, die Dolphins bleiben da jetzt wahrscheinlich keine großen Varianten über. Ja, der kann natürlich da als Starter reingehen, aber das wissen wir selber. Die richtig krassen Zeiten von ihm, die liegen halt hinter ihm. Ja, ja, also auch nach seiner Verletzung, da fehlt jetzt schon ein Schritt. Der ist jetzt noch ein bisschen älter dabei an der ganzen Geschichte. Das ist aber nicht schlimm. Ja, ich glaube, da wissen alle ganz genau, was sie voneinander zu erwarten haben und wofür sie geholt worden sind. Und ja, also insofern alles Gute an Jack Barrett und vielen Dank. Und wir sehen uns vielleicht irgendwann nochmal wieder.
Genau. Wollen wir jetzt noch kurz über die Free Agents in der Division sprechen, oder?
Ja, können wir gerne tun. Okay. Da ist ja auch ein bisschen was passiert. Ja. Ne? Also da ist viel Bewegung bei unseren Freunden rings um die NFC South. Da war sehr viel Dynamik auf einmal drin. Mit wem möchtest du denn gerne anfangen?
Ich würde sagen mit dem Dark House im Bunde. Ja, Kirk Cousins, würde ich sagen.
Ja, das ist natürlich die Kracherverpflichtung nominell auf dem Papier. Kirk Cousins geht zu den Falcons. Eine zumindest auf dem Papier verhältnismäßig logische Verpflichtung meiner Meinung nach. Er war nun mal, nachdem Baker weg war, der zweitbeste Quarterback, der noch verfügbar gewesen ist. Ja, die mussten ja was tun. Und mal ehrlich, also bei den Falcons, die wissen auch genau, ihr Fenster ist nicht unendlich groß. Und die haben jetzt diese ganzen jungen Leute, die sie noch auf ihren Rookie-Verträgen haben. Und da muss man jetzt natürlich erstmal auf dem Papier sagen, dass die Falcons sicherlich deutlich stärker geworden sind. Da auch mit der Erfahrung von Kirk Cousins. Ob sich das dann allerdings so manifestiert, wie die sich das gerne so vorstellen, dass es sofort einschlägt wie eine Bombe und quasi kein Stopp mehr da ist, das wiederum sehe ich nicht. Also ganz ehrlich, der kommt gerade auch von einer schweren Achillessehnenverletzung zurück. Der ist weit über 30. Ja? Also da kann das auch ganz schnell, wie heißt es so schön in der NFL, die Father Time irgendwann mal zuschlagen. Da auf einmal den Plan, der da vielleicht auf dem Papier gut ausgesehen hat, in der Wirklichkeit mal ganz anders aussehen lassen. Und wem man allerdings da höchsten Respekt zollen muss, ist mal wieder Kirk Cousins Agenten. Kirk Cousins hat inzwischen es geschafft in seiner Karriere, Verträge für $411 Millionen abzuschließen. Und davon sind 329 Millionen garantiert. Das heißt, wenn Kirk Cousins jetzt noch 3 Millionen mehr verdient, hat er so viel Geld verdient wie unser Freund Tom Brady in seiner ganzen Karriere. Und Kirk Cousins kommt dabei immerhin auf einen Playoff-Sieg. Also insofern, da sage ich mal ganz ehrlich, gut verhandelt. Es ist sauteuer für die Falcons. Es ist sauteuer. Und das Lustige an der Geschichte war ja, also heute kam dann auch noch raus, dass angeblich Kirk Cousins schon mit dem Staff der Falcons da schon im regen Kontaktaustausch gewesen ist, bevor die Free Agency begonnen hat. Das könnte illegales Tampering sein. Das kann auch nochmal ein paar Draftpicks kosten. Aber wenn man sich jetzt den Vertrag von Baker Mayfield ansieht, der da halt zwei Tage vorher oder einen Tag vorher bekannt gegeben worden ist, da haben wir einen Schnapper gemacht. Da wünsche ich dann den Falcons viel Spaß. Wenn das nicht klappt, na dann aber Prost Mahlzeit.
Ja, Kirk Cousins war sozusagen bei denen irgendwie logisch, dass das kommt. So habe ich es im Gefühl gehabt. Klar war immer im Raum, okay, noch vielleicht ein Rookie-Quarterback oder sowas an 8 zu picken. Aber man ist jetzt da mit den ganzen guten Rookies hier eigentlich, wo man sagt, ey, die sind High-End-Level-Player wie Bijan Robinson, Pitts, London, einen guten O-Line. Und man hat das Puzzlestück Quarterback halt dementsprechend gesucht. Und wenn einer dem so fällt, dann musst du den natürlich nehmen. Und Kirk Cousins, sind wir ehrlich, ist zwar nicht der mobilste Quarterback, aber er ist einer, der gut werfen kann. Ne? Und auch
der gut werfen.
Ja.
Ja, der ist hinter einer soliden O-Line, ist der schon eine Waffe. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich will jetzt nicht sagen, großer Fan, aber der kann schon was. Ja, also ja. Kirk Cousins ist für mich so ein bisschen, ich sag mal, so in meiner persönlichen Wertung ist so eine Light-Version von Matthew Stafford. Ja, der kann schon liefern, wenn er die richtigen Waffen hat. Das hat er gezeigt bei seinen verschiedenen Stationen, die er hatte, sowohl in Washington als auch bei den Vikings. Jetzt haben sie ihm dazu noch Daniel Mooney noch geholt als Deep Threat von den Chicago Bears. Die gehen schon echt all in. Ne? Und letztendlich, Cousins hat hier vielleicht den Vorteil, wobei er den bei den Vikings auch lange Jahre hatte, er muss nicht alles alleine machen. Ja, also er hat ja natürlich mit Bijan Robinson und Algier und den ganzen Konsorten hat er auch noch ein Laufspiel, was auf dem Papier zumindest gut funktionieren sollte. Es ist halt die Frage, ob er damit dieser Situation dann auch so umgehen kann. Ich erwarte mir schon deutlich verbesserte Atlanta Falcons, ehrlich gesagt. Ja, weil dafür haben die das nun mal alles gemacht, was sie da gemacht haben. Und jetzt muss man einfach schauen, ob sie da mithalten können mit uns. Ja, oder vielleicht wären sie auch guter Zweiter. Ist ja auch schön. Ne?
Das würden wir uns natürlich wünschen. Aber nee, aber nochmal dahin zu gehen. Jetzt, Kirk Cousins spielt im selben System wie sonst auch immer. Ja? Hat guten Running Backs, Dalvin Cook. Ja? Hat gute Receiver, Justin Jefferson, beziehungsweise, wie heißt der Titans? Hockenson hat eine gute O-Line. Ne?
Es ist irgendwie Pitz, alles. Pitz, du hast Kyle Pitts vergessen, nicht
Hockenson. Ne,
Also
Hockenson, Pitts, das gleicht sich. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ja, man probiert gerade in Atlanta die Copy-Paste-Variante von den besten Vikings, die sie in den letzten Jahren hatten. Ja? Also wo sie dann in Richtung Super Bowl gehen wollten.
Es ist ja verständlich. Ja, ganz ernsthaft, ich schmeiße ja nicht diese ganzen hohen Draftpicks für die ganzen Offensive-Spieler da irgendwie alle weg. Ja, und dann mache ich ausgerechnet die Position, die am wichtigsten für das Ganze ist, besetze ich schwach. Mit dem Problem haben wir mit James Winston mehrere Jahre zu kämpfen gehabt. Ja, also das ist ja nun einfach so, das Fenster ist nun mal relativ eng. Ja, da hat man jetzt vielleicht mal 2-3 Jahre, wo man da echt auch, ich sag mal, an den großen Honigtöpfen da irgendwie mal ein bisschen schnuppern darf. Aber ob das dann nachher auch alles so hinhaut, auch jetzt mit einem neuen Headcoach, auch da wird man sehen, wie das mit Raheem Morris da läuft. Keine Ahnung. Ja, also ich würde ihn natürlich nicht wünschen. Ich möchte, dass die immer noch weiter hinter uns bleiben. Sind für mich aber natürlich der absolute Mitfavorit oder unser Hauptgegner in der NFC South nächstes Jahr.
Lass uns zu anderen Konkurrenten kommen, wenn man das so nennen kann. Unsere Kätzchen aus Carolina, beziehungsweise aus Charlotte, die verstärken ihre O-Line. Wer hätte gedacht, bei dem zärtlichen Quarterback mit dem Namen Bryce Young, bei dem Ärmchen, dass man da jetzt Geld investiert. Ja,
ja, und zwar richtig fett.
Ja, ja, also richtig,
haben sich zwei Guards geholt, die laut allgemeiner Meinung aller Beatwriter der Liga auch ehrlich gesagt satt überbezahlt sind. Ja, also sehr, sehr, sehr hoch dotiert worden sind.
Satt, du sagst das mal, wenn ich dich unterbreche, satt. Robert Hunt, ja, 5 Jahre, 100 Millionen. Damien Lewis, der war, glaube ich, bei Seattle, ja, 4 Jahre, 53 Millionen. Das sind allein 150 Millionen für zwei Guards.
Ja, ja, und das ist, das, also ich sag's mal so, das müssen wir nicht drüber reden. Man baut natürlich ein Team über die Interior Lines auf, ja, also oder über die Trenches. Dass die da was tun mussten, steht oder stand völlig außer Frage. dass sie das natürlich letztendlich auch in einer sehr, sehr ungünstigen Position sind gerade, also weil sie sind jetzt auch nicht so der Hotspot, wo man so unbedingt hin möchte, das steht auch noch auf dem anderen Blatt. Jetzt haben sie natürlich dann auch noch Brian Burns verloren, also wo sie eigentlich noch also ihre richtig guten Spieler auch noch abgeben müssen, weil die wahrscheinlich sagen, hör mal, hier auf Wiederaufbau wird jetzt mal locker noch mal 2-3 Jahre dauern wert, habe ich mal gar keinen Bock, ne? Also da beißt sich so ein bisschen die Katze in den eigenen Schwanz. Das ist schon für die Panthers sehr, sehr schwierig, aber ehrlich gesagt, es ist ihre einzige Chance. Die müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht ihren First Overall Quarterback, den sie letztes Jahr genommen haben und für den die sich dumm und dämlich bezahlt haben, wo man also auch Stroud hätten nehmen können, an der Stelle jetzt schützen müssen oder versuchen müssen, irgendwie den auf Spur zu bringen, ja. Das ist schon eine sehr, sehr schwere Aufgabe und ja, da musst du halt auch gnadenlos in der Line überbezahlen. Und ja, jetzt ist es schon ein großes Brett, was Dave Canales da auch zu bohren hat. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, der David Tepper, der Besitzer der Carolina Panthers, gilt ja jetzt auch nicht als der, wie soll man sagen, geduldigste Mensch auf diesem Planeten. Der wird vielleicht auch eine andere Vorstellung davon haben, wie das alles zu laufen hat. Eine ganz, ganz, ganz unglückliche Situation, möchte ich behaupten. Also um die Panthers mache ich mir in den nächsten Jahren keine Sorgen. Und ob Bryce Young da der Heilsbringer da wird, ja, oder einfach eine weitere, ich sag mal, vergurkte NFL-Karriere von einem jungen Quarterback, da stehen die Chancen sicherlich vielleicht 50-50.
Ja, Carolina muss aufpassen, dass sie nicht zu überpacen auf eine Positionsgruppe. Ne? Weil wir wissen ja selber, das Gesamtbild macht nachher das Kunstwerk aus. Und jetzt müssen sie schauen, muss man ehrlich sein, was sie auf Receiver tun. Ne? Die haben zwar jetzt noch einen Trade getan mit den Pittsburgh Steelers, mit Deontay Johnson und Deontay Jackson, die sie getauscht haben, plus Picks. Aber das kann ja nicht alles sein. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall noch viel Arbeit vorliegt, beziehungsweise dann im Draft auf Dave Canales und die GM-Gruppe, dass sie da ein spielfähiges Team für Bryce Young hinstellen, weil schön, wenn die O-Line stark ist, ja. Ich glaube jetzt, Bryce Young ist jetzt nicht der Scrambler.
Ja, jetzt aber auch nichts gegen Deontay Johnson, darf man auch nicht sagen. Also ist ja gut, dass sie noch einen geholt haben. Ja, also ja. Das ist für mich auch absolut unabdingbar. Aber das ist jetzt ja auch nicht super Top-Top-Tier der Liga. Ja, und das wird man jetzt also aussehen. Ich meine, wir haben letzte Saison auch oft genug ein bisschen noch über Dave Canales geschimpft, ist falsch, aber wir haben ihm dann doch noch diverse Rookie-Fehler verziehen, die er da gemacht hat, die er da letztes Jahr gemacht, die wird er auch dieses Jahr wieder machen. Und jetzt wird ja immer Dave Canales als der große Quarterback-Flüsterer da gesehen, weil er jetzt Geno Smith und Baker Mayfield hintereinander wieder zum Leben erweckt hat. Aber die hatten halt ein Leben vorher. Ja, Bryce Young hatte bislang noch kein NFL-Leben und, darf man auch nicht vergessen, jetzt hatte natürlich Canales in Seattle, hatte er Metcalf und Lockett, ja, und bei den Buccaneers hat er Evans und Godwin gehabt. Und das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als Adam Thielen und Deontay Johnson. Ja, also ob man die auch so leicht ins Spiel bekommt, also dass man da zwei Wide Receiver hat, die dem Quarterback das Leben extremst einfach machen, wird man auch da sehen. Naja gut, also ehrlich gesagt muss man aber auch sagen, bei Carolina kann der Weg eigentlich nur nach oben gehen. Noch viel schlechter als letzte Saison geht's kaum.
Ja, lass uns noch noch schlechter kommen als letzte Saison. Lass uns unsere Freunde aus New Orleans sprechen. Die Saints, wie Tobi schimpfen würde, die Aints, und mich jetzt dafür strafen würde, dass ich gesagt habe. Die kommen so langsam aus ihrem Cap-Loch hervor, aber irgendwie nicht ganz aus der ganzen Geschichte raus, oder?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich gar nicht. Also nein, das Problem ist ja noch ganz anderes. Die Saints haben sich ja jahrelang einen in die Tasche gelogen, von wegen, dass der Capspace für sie ja quasi nicht zählt und dass sie ja den Gott-GM haben, der das ja alles nur ganz, ganz clever verschieben kann. Und jetzt haut es halt bei denen richtig rein. Ja, und während es in den letzten Jahren ja so gewesen ist, dass die Saints sicherlich bewusst Entscheidungen getroffen haben, weil sie immer noch der Überzeugung gewesen sind, dass sie irgendwie wettbewerbsfähig sind, so ist es diese Saison tatsächlich so, dass sie jetzt überhaupt keine Möglichkeit mehr haben und jetzt eine beschissene Entscheidung nach der nächsten treffen müssen, dass sie auch Spieler restrukturieren müssen auf lange Jahre, wo man sagen müsste, ey, die müssten eigentlich schon seit 2 Jahren weg sein. Ja, jetzt können sie aber nicht cutten, sie können sie nicht rausschmeißen, weil denen sonst der Dead Cap so dermaßen um die Ohren fliegen würde. Jetzt haben sie sich dann gestern auch offiziell von unserem Freund Slant Boy Thomas verabschiedet. Ja, wieder eine Legende weniger. Und hängen dann auf so einem Cam Jordan rum, der da, keine Ahnung, sich 30 Millionen an Capspace reinfuttert und dafür 2 Sacks jedes Jahr abliefert. Also das ist schon sehr, sehr, sehr hart, was da bei den Saints passiert. Kleiner Fun Fact, sie haben sogar ihren Backup-Quarterback verloren. Unser alter Freund Jameis Winston hat es tatsächlich geschafft, endlich aus New Orleans wegzukommen. Wir dürfen ihn wieder ein bisschen lieber haben, als wir es vorher gehabt haben. Er spielt jetzt bei den Cleveland Browns nächste Saison und wird sich da versuchen, da irgendwie als Backup irgendwie durchzusetzen. Die haben es Joe Flacco abgegeben. Und Winston ist weg und sogar ein James Winston wird die Cap der Saints nächstes Jahr nochmal mit 7,6 Millionen Dollar belasten. Dieses Jahr irgendwie mit 3,5 oder sowas. Ja. Also da sieht man, egal was sie da gemacht haben, das war alles eine riesen Tohuwabohu. Ja, und ja, die müssen irgendwie versuchen durchzukommen. Irgendwie. Ja, sie haben Spieler, die viel zu alt sind, die viel zu überbezahlt sind und die werden sich jetzt eigentlich erst in den nächsten 2-3 Jahren von denen so sukzessive trennen können. Wettbewerbsfähigkeit bei den Saints sehe ich nicht. Absolut nicht. Also dafür ist dann auch der Aderlass dann viel zu groß.
Ich habe mal gerade Spotcheck auf sie von Saints. Die haben verpflichtet, zwei Namen sagen was, aber es ist halt trotzdem nur einer, der vielleicht ansatzweise gut ist. Xander Horvath, Running Back, haben sie verpflichtet. Willie Gay, das Interior Linebacker von den Chiefs, genau. Mhm. Und Nathan Peterman auf Quarterback. Ja, Nathan Peterman, die Legende von Raiders Zeiten. der Rest ist alles nur umstrukturiert, was sie an Geschichten hatten. Also da sieht's mau aus.
Ja, das ist halt dieses Umstrukturieren, das ist halt das Üble, ja, weil du wirst die Spieler ja nicht los. Ja, das Geld kriegen sie ja trotzdem. Es wird halt nur noch auf noch mehr Jahre verteilt. Ja, die haben den Vertrag von der sehr teuer anpassen müssen. Die haben den Vertrag von Matthew sehr teuer anpassen müssen. Ja, die haben halt, wie gesagt, schon diese ganzen Karteileichen da irgendwo herumfliegen, die sie noch jahrelang extremst viel Geld kosten werden, aber ohne Leistung. So, und das ist halt eben das große Problem, was jetzt die Saints vor sich hertragen müssen. Ich bin nicht unglücklich darüber, ja. Also wir alle wussten, dass das eines Tages passieren wird. Die haben immer noch nichts gewonnen in der Zwischenzeit, ja, was sie immer geglaubt haben. Ja, und jetzt kriegen sie halt die Quittung. Ja, und dann wünschen wir da mal viel Spaß damit.
Genau, also ich glaube auch, dass die Saints da das untere Ende der Division spielen, wenn nicht sogar das untere Ende der Conference. Deswegen, da sehe ich auch keine Zukunft. Ja, Leute, das war die erste Folge im neuen Jahr, in der neuen Season. Also neues Jahr im Sinne von Football-Jahr. Denn die Free Agency bzw. neue Liga-Jahr hat jetzt begonnen offiziell. Es war eine ganz lustige Runde, Carsten, oder?
Ja, absolut. Sehr schön, mal wieder mit dir zu reden. Ist ja auch schon etwas länger her. Und dann hoffe ich, dass wir uns in den nächsten Wochen etwas öfter an, aber ihr wisst das alle, ihr kennt die NFL inzwischen gut genug. Jetzt kommt ein bisschen saure Gurkenzeit. Ja, also das ist nun mal einfach so, beziehungsweise jetzt kommt eine große Vorbereitung auf die Draft. Da werden wir sicherlich auch noch mit unseren Experten oder beziehungsweise da reden unsere Experten drüber. Der Tobi ist live dabei. Da für euch zur Info. Wir hatten den ganzen Podcast schon vorgestern aufgenommen mit Tobi. Dummerweise ist uns das Band abgeschmiert, aber in den letzten 2 Tagen ist so viel passiert, deswegen haben der Dave und ich gesagt, wir machen es nochmal. So konnten wir euch auch heute dann alles erzählen. Für die es nicht mitgekriegt haben, der Tobi von uns, vom Crewcast, ist zum International Bucks Fan of the Year ernannt worden, von Rashad White persönlich dazu eingeladen worden. Und wir tatsächlich nach Detroit fliegen, zur Draft, live dabei sein mit vollem Entertainment-Programm. Wir gratulieren da herzlich, das hat er sich mega verdient. Der ist ein totaler Draft-Nerd, das wisst ihr auch. Das wird sicherlich eine unglaubliche Story. Er wird das sicherlich auch auf den verschiedenen sozialen Netzwerkkanälen dann also auch entsprechend teilen oder uns schicken, dann verteilen wir es. Und ich denke, es bleibt spannend. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich hätte die Free Agency für uns kaum besser laufen können. Ich glaube, alles das, was wir uns vorgenommen haben oder alles das, was wir uns gewünscht haben, ist wahr geworden. Und da kann man sehr gespannt sein oder beziehungsweise sehr guten Mutes in die Draft und auch in die neue Saison gehen.
Ja, für den Tobi hören wir mal aus dem neuen Soundboard jetzt dementsprechend das Applaus aus. Ja, Tobi nochmal von der Stelle aus. Ja, Glückwunsch. Wenn es einer verdient hat, dann du. Und Wer es noch nicht gesehen hat, auf Instagram beziehungsweise auf den Social Media Plattformen, NFL Deutschland sogar, glaube ich, Bucks dementsprechend, da ist es dementsprechend schön verlinkt. Zieht euch rein, der Tobi war völlig perplex. Ja? Wer den Tobi kennt, der quatscht eigentlich immer dauerhaft und überall, aber da hat er kein Wort rausgekriegt.
Er sagt, es wäre ungünstig geschnitten gewesen.
Das sagt man immer. Okay, Carsten, dann verabschieden wir uns von der Crew. Ja, wir haben einen kräftigen Go Bucks.
Go Bucks.